aus Berlin. Die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise. Können wir es wirklich schaffen, Frau Merkel?
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Und danke, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Bundeskanzlerin. Dankeschön. Im Moment bestürmt Sie alle Welt, endlich zuzugeben, dass wir es doch nicht schaffen können, Hunderttausende, vielleicht Millionen Flüchtlinge aufzunehmen und damit zurechtzukommen. Haben die recht? Und wir schaffen es doch nicht?
Wir schaffen das. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und wir müssen uns nur immer wieder fragen, was heißt das? Und das heißt auf der einen Seite, dass wir Land sind, in dem unheimlich viele Menschen jetzt anpacken, in einer ganz besonderen Situation. Aber das ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Und deshalb müssen wir nicht nur nach innen arbeiten, unsere Prozesse besser machen, die Regelungen besser treffen, als Bund die Länder und die Kommunen besser unterstützen, sondern ich muss natürlich auch in Europa arbeiten, damit wir eine fairere Verteilung hinbekommen. Und wir müssen es schaffen, dass wir die Flüchtlingsursachen bekämpfen, und das können wir auch schaffen. Und das heißt also, es ist eine geteilte Aufgabe und dafür arbeite ich, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
Das haben Sie jetzt wieder gesagt. Könnten Sie diesen Satz eigentlich auch nie wieder zurücknehmen, weil Sie ihn inzwischen so oft wiederholt haben, dass Sie sich im Grunde genommen die eigene Falle gebuddelt haben, aus der Sie nicht mehr rauskommen?
Nein, Frau Will, stellen Sie sich erst mal vor, ich bin ein Mensch, der immer an die Dinge herangeht, an die Finanzkrise, an die Eurokrise, an viele Aufgaben, die wir schon hatten, dass wir das schaffen werden. Deutschland ist ein starkes Land. Deutschland ist ein tolles Land. Ich mag mein Land, aber nicht nur ich mag mein Land, sondern Millionen von anderen mögen dieses Land. Und dann ist doch die Aufgabe einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft. Und dann kann man das auch schaffen. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel. Und stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann?
Aber das geht doch nicht. Sind Sie also, ich bin ein Mensch mit so einem Satz.
Ich bin vorgeprescht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das geht. Und weil ich auch glaube, als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland habe ich die Aufgabe, in einer solchen Situation, die eine außergewöhnliche Situation ist, ich habe gesagt, es ist eine historische Bewährungsprobe, alles daran zu setzen und den Optimismus und auch die innere Gewissheit zu haben, dass diese Aufgabe lösbar ist. So gehe ich daran. Das hat mein Leben geprägt. Ich habe nicht gedacht, dass ich die deutsche Einheit erlebe, aber die ist gekommen und man kann mit Willen auch sehr, sehr viel schaffen. Und da wir in Europa zusammenhalten wollen, dafür muss ich noch viel arbeiten, da wir Flüchtlingsursachen bekämpfen können, haben wir die Möglichkeiten. Aber ich sage auch, es ist eine schwierige Aufgabe, vielleicht die schwierigste, zumindest seit der Wiedervereinigung. Überhaupt keine Frage. Und die vielen Menschen, die sich anstrengen, die Unglaubliches leisten, die zum Teil über sich hinauswachsen, die sind auch ein Beispiel dafür, dass sie das mit mir schaffen wollen, aber dass es auch viele, viele Kräfte bindet und anstrengt.
Na, versprechen Sie möglicherweise mehr als die Deutschen, die mitmachen müssten, bereit sind mitzumachen?
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Und ich sehe, dass viele im Augenblick alles geben, manche auch am Rande ihrer Kräfte sind. Ich habe jeden Tag Gespräche mit Bürgermeistern, mit Landräten. Manchmal wird ja gesagt, weiß die überhaupt, was hier vor Ort los ist? Ich glaube, ich weiß das und ich bin dankbar dafür, was da geleistet wird. Und ich weiß auch, dass ich die Aufgabe habe, dass wir diese Prozesse besser steuern müssen, dass wir Ordnungssignale senden müssen. Und deshalb ist die Arbeit nicht nur auf Deutschland konzentriert, dass wir hier unsere Dinge besser, schneller, effektiver, zum Teil auch flexibler machen, sondern sie hat mit Europa zu tun und sie hat mit der Welt außerhalb Europas zu tun, von wo die Flüchtlinge kommen.
Ich bleibe noch einen Moment in Deutschland und gucke auf die, die Sie schon angesprochen haben, wo Sie auch sagen, Sie brauchen sie, ohne sie wird es nicht gehen. Und bei denen schwindet, mag ich Ihnen zeigen, zum Teil ja durchaus das Vertrauen, dass wir es schaffen können.
Herbst 2015 in Deutschland. Kleiderausgabe für Flüchtlinge in Nürnberg. Asylbewerber ohne Unterkunft am Frankfurter Hauptbahnhof. Oder hier in Hamburg-Harburg. Viel zu viele Leute hier. Es gibt keine Zelte oder Container, nichts. Du musst auf dem Boden schlafen. Für viele Helfer untragbare Zustände.
Es waren gestern, wir haben so geschätzt ca. 500 Leute da, die kein Essen hatten, kein Trinken hatten, keine Kleidung hatten und die auch nicht wussten, wie es weitergeht.
Die Leute haben es einem aus den Händen gerissen. Das habe ich noch nie erlebt.
Freilassing Ende September. In der Stadt an der österreichischen Grenze kommen weiterhin jede Woche tausende Flüchtlinge an.
Die schlafen Tag und Nacht da draußen. Heute in der Nacht fängt es zum Regen an und die haben nichts.
Aktuell stellen in einem Brief an ihre Parteivorsitzende 34 CDU-Politiker fest, die Aufnahmekapazitäten Deutschlands sind allerdings bis an die Grenzen gespannt und an manchen Orten bereits erschöpft.
Überfordern Sie die Deutschen also doch und selbst auch Ihre eigenen Leute?
Schauen Sie, wir sind alle in eine bestimmte Situation gestellt. Ich habe ja diese Situation nicht herbeigeführt, sondern ich habe die Aufgabe aus dieser angespannten und auch wirklich eine Ausnahme darstellenden Situation wieder eine Situation zu machen, die kontrollierter ist, die gesteuerter ist, die geordneter ist. Aber jetzt ist diese Situation da und hat ihre Ursachen in Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, in Menschen, die bestimmt nicht leichtfertig ihre Heimat verlassen haben, die Gründe dafür haben. Und ich bin dankbar, auch hier in diesen Beiträgen, die ja zeigen, wie außergewöhnlich die Situation ist, dass diejenigen, die dort ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig sind, darauf hinweisen, dass nicht alles so klappt, wie es ganz normal klappt. Aber die doch nicht sagen, das geht jetzt überhaupt nicht mehr, sondern die versuchen, es besser zu machen.
Aber sie vermissen vielleicht die Perspektive.
Ordnung da reinzubekommen.
Ganz genau, das vermissen sie vielleicht. Den Plan, die Ordnung, die Perspektive.
Ja, den Plan kann ich ja nur geben, wenn ich einen habe.
An diesem Plan, haben Sie denn
einen? Ja, ich habe einen Plan, aber dieser Plan hängt ja nicht von mir alleine ab. Wir haben einen Krieg in Syrien, wir haben kriegerische Zustände im Irak und wir haben Menschen, die machen sich auf den Weg. Wir haben eine Türkei, die hat 2 Millionen Flüchtlinge seit Jahren beherbergt und hat den Eindruck, Europa müsste mehr tun. Und jetzt müssen wir doch dort ansetzen, wo die Ursachen dafür, dass diese Flüchtlinge jetzt zu uns kommen, liegen und müssen da eine Steuerung reinbringen. Und das heißt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass Europa seiner Verantwortung gerecht wird und nicht nur 4 Länder in Europa. Das ist schon mal ein harter Kampf. Ich war heute gerade im Europäischen Parlament. Da habe ich mich vehement dafür eingesetzt und bin sehr dankbar, dass ich das zusammen mit dem französischen Präsidenten gemacht habe.
Aber
dann geht es darum, die Situation in den Flüchtlingslagern zu verbessern. Mhm. Da haben wir eine Situation, wo die Menschen jetzt gekürzte Rationen haben, sich zum Teil vielleicht auch deshalb auf den Weg gemacht haben. Also muss sich das ändern. Da haben wir schon Änderungen vorgenommen. Dann müssen wir mit der Türkei reden. Ich habe jetzt Kontakte aufgenommen, die Europäische Kommission hat Kontakte aufgenommen. Zugegebenermaßen, das dauert länger, als vielleicht manche sich wünschen, dass die Lösung herbeigeführt ist. Aber es hat ja keinen Sinn, etwas zu versprechen, was ich nicht halten kann, sondern ich muss mir überlegen, ich bin Bundeskanzlerin, die Bundesregierung und ich ganz persönlich müssen zum Schluss den Menschen zeigen, es kommt wieder in einen gesteuerteren und geordneteren Zustand. Und dafür habe ich mir Aufgaben gestellt, für die ich Verbündete brauche. Und die liegen zum Teil außerhalb und zum ganz großen Teil außerhalb unseres Landes. Und jetzt müssen wir bis dahin gucken, dass wir im Land die Dinge vernünftig bewältigen. Und da bin ich voller Dankbarkeit und Hochachtung für all die, die da täglich dabei sind. Allen voran im Übrigen der Freistaat Bayern, die Staatsregierung, die an der deutsch-österreichischen Grenze eben auch die Hauptlast zu tragen haben. Und wenn ich noch einen Satz zu dem Brief sagen darf, das sind ja Parteifreunde, ich habe mir diesen Brief natürlich aufmerksam durchgelesen, dann sind dort viele gute Vorschläge drin, die genau dem entsprechen, was ich glaube, was wir und was ich tun muss. Und dann ist dort eine Zustandsbeschreibung, dass wir eine Politik der offenen Grenzen haben. Ich sage erstmal, wir sind stolz, innerhalb Europas eigentlich offene Grenzen zu haben. Aber richtig ist, dass wir eine Situation haben, keine Politik, sondern eine Situation, und die muss politisch bewältigt werden, wo unsere Außengrenzen nicht richtig geschützt sind zwischen Griechenland und der Türkei und zwischen Italien und Libyen.
Das ist der ungeordnete Zustand. Die Ihnen geschrieben haben, die 34 nennen es die Politik der offenen Grenzen, schreiben Ihnen das so zu, als sei das der Plan, dass Sie diese Politik der offenen Grenzen verfolgen.
Und das genau ist er nicht.
Nicht?
Nein, natürlich nicht.
Aber Sie haben gesagt, das alles braucht Zeit. Mhm. Das will ich aufgreifen. Das heißt doch, Wir waren ja bei dem Thema Überforderung, bei der Frage, überfordern Sie die, die Sie im Moment wirklich brauchen, damit wir es schaffen? Überfordern Sie die, wenn Sie ihnen nicht bald in Aussicht stellen können, dass sich etwas erleichtert, oder machen wir es fest? Kann und soll Deutschland dann also in der nächsten Zeit, keine Ahnung, wie es lange es dauern wird, immer mehr Flüchtlinge aufnehmen? Vielleicht die 1,5 Millionen allein in diesem Jahr, von dem jetzt die Rede war?
Ich möchte mich an den Zahlen jetzt gar nicht, an den Statistiken, die im Augenblick herumgereicht werden, gar nicht beteiligen. Es sind viele, sehr, sehr viele Menschen.
Kennen Sie überhaupt eine genaue Zahl oder gehört das auch in die Unordnung hinein, dass Sie es gar nicht wissen, was da auf uns zukommt?
Die ganz genauen Zahlen sind zum Teil im Augenblick sehr unterschiedlich. Die einen rechnen Registrierte, die anderen rechnen Ankommende, die Dritten rechnen die Asylanträge. Das ist im Augenblick nicht richtig möglich, verlässlich Zahlen zu benutzen. Aber das ist auch egal. Es sind sehr, sehr viele und es bedarf einer Ordnung. Das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt will ich vielleicht noch einmal deutlich machen, es liegt ja nicht in meiner Macht, es liegt überhaupt in der Macht keines Menschen aus Deutschland, wie viele zu uns kommen, sondern es liegt in unserer Macht und in unserer Aufgabe, im Land die Prozesse zu ordnen, soweit wir das können und so schnell wir das vor allen Dingen können. Dazu brauchen wir politische Mehrheiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Wir haben gut zusammengearbeitet, wir haben die Aufgaben neu verteilt. Das läuft in dieser außergewöhnlichen Situation sehr, sehr gut. Und gleichzeitig brauche ich meine europäischen Mitstreiter. Da habe ich einige, noch nicht genug. Einige drücken sich noch vor der Verantwortung. Da muss man weiter dafür arbeiten. Und dann sage ich einfach, die Aufgabe muss gelöst werden. Aber es hat ja keinen Sinn, so zu tun, als hätten wir das in der Hand, wie viele Flüchtlinge morgen kommen, sondern im Augenblick müssen wir dafür arbeiten, dass die Prozesse gesteuerter und geordneter ablaufen.
Im Moment ist es ungeordnet. Das muss man sich dann aber offensichtlich auch wirklich klar machen.
Es bleibt ist nicht so gut geordnet, wie wir es wollen.
Natürlich. Nein, im Moment scheint es so zu sein, doch, dass alles aus den Fugen gerät, dass die Staaten, die um uns herum sind, die das Dublin-Abkommen und die Dublin-Gesetze nicht mehr als maßgeblich für sich begreifen, sondern eher die Flüchtlinge alle durchwinken nach Deutschland. Ist es so?
Also Österreich ist bis jedenfalls in den August hinein, hat es pro Kopf noch mehr Asylbewerber gehabt. Schweden hat mehr Asylbewerber als wir pro Kopf der Bevölkerung. Aber wir gehören dann zu den Ländern, die am meisten mit aufnehmen. Und es gibt ganz viele Länder, die ganz wenig Flüchtlinge aufnehmen. Also ist Deutschland schon ein Land, in das auch viele Flüchtlinge wollen. Und Deutschland ist auch ein Land, das die Flüchtlinge freundlich empfängt. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, darauf bin ich stolz, dass wir die Flüchtlinge freundlich empfangen. Ich möchte nicht mich beteiligen an einem Wettbewerb, wer ist am unfreundlichsten zu den Flüchtlingen und dann werden sie schon nicht kommen. Ich finde das nicht richtig. Das ist nicht das, was wir als Europäer immer sagen, was unsere Wertebasis ist. Und trotzdem müssen wir eine faire Verteilung in Europa bekommen. Man kann sich nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn man Flüchtling ist, nicht einfach aussuchen, in welches europäische Land möchte ich, sondern jeder hat nach meiner Auffassung hier seine Verantwortung zu tragen. Und ich bin sehr dankbar.
Aber
das haben wir jetzt auch geschafft.
Aber Sie wissen, dass das bislang nicht geklappt hat.
Ich wollte sagen, den ersten Schritt haben wir gemacht. 160.000 Flüchtlinge werden jetzt nach einem bestimmten Schlüssel in den europäischen Ländern verteilt. Nicht alle haben zugestimmt, aber die Mehrheit hat zugestimmt. Und damit ist es für alle verbindlich. Und das ist ein erster Schritt. Dieser Schritt reicht noch nicht aus, aber wir müssen weiterarbeiten, dass wir zum Schluss zu einer gemeinsamen Verantwortung Europas für die Frage der Flüchtlinge und für die Bekämpfung der Fluchtursachen kommen.
Was wäre mit kurzfristig wirkenden Maßnahmen, die auch hier in Deutschland vielleicht eine Art Luft verschaffen könnte? Das wird ja an Sie rangerufen und Ihnen vorgeschlagen. Können wir ja kurz durchgehen. Brauchen wir einen Aufnahmestopp?
Ja, wie soll das funktionieren? Das Problem ist ja, Sie können die Grenzen nicht schließen. Wir haben Grenzkontrollen durchgeführt. Wenn wir die Grenzen schließen würden, Deutschland hat 3000 Kilometer Landgrenze, dann müssten wir um diese 3000 Kilometer einen Zaun bauen. Wir konnten in Ungarn besichtigen, was dabei herauskommt. Wenn man einen Zaun baut, dann werden die Menschen sich andere Wege suchen. Dann werden sie über die grüne Grenze überall herüberkommen. Das wird nicht klappen. Es gibt den Aufnahmestopp nicht. Und deshalb komme ich ja durch langes Nachdenken und immer wieder denk den ganzen Tag darüber nach und versuche dann die entsprechenden Handlungen zu vollziehen, dass wir nur an unseren Außengrenzen besser schützen können, aber das wird auch nicht klappen.
Haben Sie gerade gesagt, kann man auch nicht schließen.
Warten Sie, ja genau, warten Sie ab. Nur wenn wir Abmachungen mit den Nachbarländern treffen, zum Beispiel mit der Türkei darüber, wie wir uns die Aufgaben der Flüchtlinge besser teilen können. Und dann wird das bedeuten, dass wir der Türkei zum Beispiel Geld geben, weil sie sehr große Aufwendungen hat wegen der Flüchtlinge. Dann wird es bedeuten, dass wir vielleicht auch eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen nehmen, die man aber abspricht, wo nicht die Schmuggler und Schlepper auf der Ägäis das ganze Geld verdienen, sondern wo man einen geordneten Prozess herbeiführt. Dann wird es bedeuten, dass wir vielleicht auch bestimmte Wünsche der Türkei erfüllen müssen, wenn es um Visaerleichterungen oder Ähnliches geht. Darüber muss man jetzt sprechen, um dann einen gemeinsamen Willen zu einer Kontrolle der Grenze zu bekommen und gleichzeitig den Flüchtlingen, die in der Türkei sind, ein solches Leben zu ermöglichen, dass sie nicht einfach wegrennen, sondern dass sie dort bleiben.
Aber eben nicht diese kurzfristig wirkenden Maßnahmen, von denen vielleicht manch einer träumt, eher
was
die sofort
noch
in der... Naja, was Ihnen zugerufen
Sie haben ja gesagt,
wird, ist, dass
Sie... Aufnahmestopp.
Aufnahmestopp, haben Sie gesagt, geht nicht. Grenze Deutschland-Österreich zu schließen geht auch nicht, haben Sie gesagt. Was ist mit dem anderen Vorschlag, dass man von Ihnen sich ein diesmal anderes Signal erhofft, als vielleicht von den Selfies in der Flüchtlingsunterkunft ausgegangen sind? Also eine Art gegenteilige Geste, die sich dann bitte auch ratzfatz durch die ganze Welt verbreiten soll.
Ja, schauen Sie, man hat mir vorgeworfen, ich besuche kein Flüchtlingslager. Lange. Dann habe ich eine Flüchtlingseinrichtung besucht. Mhm. Dann haben mich Menschen dort um ein Selfie gebeten, wie sie mich im Übrigen auch in Deutschland auf der Straße um ein Selfie
bitten. Den kannten Sie nicht, ne? Da sind Sie so eng dran gekuschelt.
Naja, bei Selfies ist die Distanz meist ein bisschen weniger als beim normalen Foto. Das hat das Selfie so an sich. So, und jetzt glauben Sie denn, dass wirklich 100.000 Menschen ihre Heimat verlassen, weil es ein solches Selfie gibt? Ein Risiko auf sich nehmen? Im Schlauchboot fahren? Mit ja auch wissen, dass auch bei uns die Erstaufnahmeeinrichtungen nicht mehr so komfortabel sind, wie das vielleicht manchmal behauptet wurde? Ich glaube das nicht. Und wenn wir solche Erklärungsmuster uns für die Fluchtursachen herbeiführen, dass die Kanzlerin nur ein Selfie machen muss und dann kommen 100.000, das ist nicht der Grund. Schauen Sie sich einmal die Entwicklung an. Ich habe neulich mit bayerischen Landräten gesprochen. Die sagen, das ist nicht erst seit 3 Monaten so, sondern für uns ist das seit 1,5 Jahren so. Das sind immer mehr geworden. Erst sind sie übers Mittelmeer gekommen, über Italien. Dann sind sie jetzt über Türkei und Griechenland. Das ist ja erst seit diesem Sommer so. Noch im Frühsommer haben wir uns nur mit der Flüchtlingsroute über das Mittelmeer und Lampedusa beschäftigt. Und das können Sie praktisch daneben malen, wie der Schrecken des Krieges in Syrien zum Beispiel ansteigt. Wie der Islamische Staat sich ausgebreitet hat. Wie die Hoffnung, dass man da wieder zurückkehren kann, ganz schnell zusammengeschmolzen sind, wie die Leute jetzt 4 Jahre schon im Flüchtlingslager sind, überhaupt keine Ersparnisse mehr haben und dann in Jordanien und Libanon überlegen, wie kommen wir mit unserer Familie durch und dann vielleicht einen Sohn auf die Reise schicken und hoffen, dass daraus etwas Besseres wird. Also ich glaube, wir sollten wirklich die Erklärung so suchen, wie sie der Realität entsprechen, um dann dort auch ansetzen zu können und das Richtige zu tun.
Also eine gegenteilige Geste wäre es nicht?
Nein, bestimmt nicht.
Ist eine Forderung auch aus Bayern. Da werden Sie ja Tag für Tag bestürmt mit sehr, sehr vielen, ich glaube, freundlichen Hinweisen des bayerischen Ministerpräsidenten an Sie. Können wir uns ja mal ein paar davon anschauen.
Es gibt keinen Plan in Berlin.
Wir wissen keinen Tag, wie es weitergeht.
Ich kann es ja bloß immer wieder sagen. Das System kollabiert.
Was notwendig wäre, dass die deutsche Bundeskanzlerin der deutschen Öffentlichkeit, aber auch der internationalen Öffentlichkeit klar sagt, dass wir mit unseren Aufnahmemöglichkeiten erschöpft sind.
Das wird von Tag zu Tag dramatischer, chaotischer. Und das wird die Bevölkerung, die ohnehin schon sehr viel Sorgen und Ängste hat, auf Dauer nicht verstehen.
Das hält auf Dauer keine Gesellschaft aus.
Wie erklären Sie sich, Frau Bundeskanzlerin, dass Horst Seehofer mit dieser Abschottungsrhetorik besser ankommt bei den Deutschen als Sie mit Ihren offenen Armen?
Na, ich glaube schon, erstmal will ich sagen, dass wir Parteivorsitzende von 2 sehr eng zusammenarbeitenden Parteien sind und dass es immer
ist
mal
gut,
vorkommt.
Dass Sie es sagen, weil das merkt man gar nicht
ja,
mehr so
klar,
richtig.
Deshalb sage ich es ja. Und dass es immer so ist, dass man auch in durchaus wichtigen Fragen, zum Beispiel in der Frage, sollte man die Flüchtlinge aus Ungarn dann durchlassen nach Österreich und nach Deutschland. Dass man in solchen wichtigen Fragen auch mal unterschiedlicher Meinung ist, aber das Gute ist, dass man dann auch darüber sprechen kann. Und Horst Seehofer gibt doch etwas wieder, was viele sehen, die sagen, ich weiß nicht, was morgen ist. Das ist richtig. Ich weiß es auch nicht. Meine Situation ist doch nur so diese, und das ist meine Verantwortung als Bundeskanzlerin, dass ich dafür sorgen muss, dass wieder geordnetere Situationen eintreten. Und jetzt ist meine Herangehensweise in leichten und in schweren Stunden so, dass ich versuche, nicht zu versprechen, was ich morgen nicht halten kann. Ich kann 2 Tage sagen, passt mal auf, liebe Leute, ich habe einen Plan, nächste Woche wird es alles ganz anders. Und wenn es dann nächste Woche ist und es ist nicht anders geworden und ich habe was Falsches versprochen, dann wird die Enttäuschung darüber, dass es so schwierig ist, noch größer sein. Und deshalb ist es jetzt meine Aufgabe, und wenn mal was ganz einfach ist, dann wird ja auch oft gesagt, dann die kann ja immer sich darin sonnen, in dem Einfachen. Jetzt habe ich eine schwere Aufgabe. Und jetzt muss ich mich mit dieser schweren Aufgabe auseinandersetzen. Und ich habe mich entschieden, keine falschen Versprechungen zu machen. Und das ist so, dass ich damit manch einen nicht zufrieden stelle. Aber damit muss ich leben. Aber alle dürfen wissen, dass ich mit aller Kraft, die ich habe, daran arbeite, dass sich diese Situation ändert, dass es fairer wird in Europa und dass wir an den Flüchtlingsursachen so ansetzen, dass wir berechenbarere Situationen wieder bekommen.
Weil Sie dem ausgewichen sind und gesagt haben, naja, natürlich sind wir manchmal unterschiedlicher Meinung als Parteivorsitzende verschiedener Parteien. Wir sprechen dann miteinander. Er spricht dann nicht mit Ihnen, sondern er ruft Ihnen das über Interviews immer öffentlich.
Wir sprechen auch miteinander. Ja, das kriegen Sie ja dann nur nicht so mit.
Nein, aber das kriegen wir mit. Und es klingt nicht danach, als sei da große Eintracht. Nervt Sie das nicht, dass ausgerechnet Horst Seehofer Ihnen unterstellt, Sie würden die Dinge nicht bis zum Ende denken und Sie würden nicht wissen, was Sie schließlich mit dem, was Sie machen, am Ende herausbekommen?
Ich habe mir die Dinge nach Maßgabe meiner Möglichkeiten und auch nach Diskussionen mit vielen anderen wirklich überlegt, wie ich an die Sache herangehe. Und ich habe Ihnen jetzt dargestellt, wie ich mir das vorstelle und wie wir das anpacken können.
Die Frage war ja, ob es Sie nervt, dass er das nicht
sieht.
Ja,
nerven, das ist keine Kategorie. Schauen Sie, wir sind ein freies Land.
Was wäre Ihre Kategorie? Seine reicht Ihnen das? Stört Sie die Debatte? Was wäre das?
Na, sie stört mich nicht. Ich sehe, dass einfach Bayern unheimlich viel leistet, dass die Staatsregierung viel leistet, dass manch einer vielleicht auch abends nicht weiß, wie soll es morgen weitergehen. Das artikuliert Horst Seehofer. Und trotzdem ist meine Aufgabe eine andere. Ich muss das Problem lösen. Horst Seehofer ist der Ministerpräsident von Bayern.
Der macht nur Wind und muss nichts lösen.
Das sage ich nicht. Nein, der macht überhaupt nicht nur Wind. Der arbeitet den ganzen Tag und nachts dafür, dass sozusagen man die Aufgaben bewältigen kann. Und er wünscht sich, im Übrigen genauso wie ich, dass wir wieder in eine Situation kommen, wo wir den nächsten Tag besser planen können. Und trotzdem ist meine ganz spezifische Aufgabe, dafür bin ich Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, dieses Problem zu lösen. Und da muss ich meinen Weg auch gehen.
Kritik bekommen Sie aus Bayern, nicht nur Horst Seehofer, auch manche andere, da meldet sich zu Wort. Der Bundespräsident sagt, die Aufnahmekapazitäten seien irgendwann begrenzt, sagt auch, unser Herz sei zwar weit, aber die Möglichkeiten seien endlich, wiederholt das gleich am Wochenende nochmal aus Anlass 25 Jahre Deutsche Einheit. Die nächste große Rede, die er hält, wo er es wichtig findet, das nochmal zu platzieren. Aus Ihrer Partei kommt viel Widerspruch, haben wir eben gehört, aus Teilen der SPD. Alle gemeinsam immer feste Druck auf Sie. Man könnte den Eindruck bekommen, Sie sind inzwischen ganz alleine. Und der richtige Satz, dieser richtige Satz müsste heißen, ich schaffe das, weil alle anderen nicht mehr mitmachen.
Das kann ich, die Logik kann ich jetzt noch nicht vollkommen erkennen, aber wollte...
Von vielen war nur noch einer übrig, Sie.
Naja, so ist es ja nicht. Gucken Sie doch mal, wer alles mit anpackt jeden Tag. Und Horst Seehofer arbeitet auch den ganzen Tag dafür, dass es klappt. Und die ganze bayerische Staatsregierung arbeitet dafür. Es ist doch so, dass alle versuchen, die Sache möglichst gut zu lösen, auch wenn es eine ganz besondere Situation ist. Und ich will vielleicht auch noch mal sagen, es ist doch gar nicht so, es gibt 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Und ich bin sehr gescholten worden für mein Interview, für mein Gespräch, was ich mit dem Mädchen in Rostock geführt habe, das Rehm. Mit Rehm. Und als ich ihr erklärt habe, es kann nicht jeder bei uns bleiben und es werden die Schutz bekommen, die Schutz brauchen. Aber die, die aus anderen Gründen zu uns kommen, die müssen wir auch wieder nach Hause schicken. Und das ist nicht ganz einfach, aber das muss so sein, damit wir überhaupt das schaffen können, dass die, die einen wirklichen Schutz brauchen, es schaffen können. Damals hat man sehr hart, das war der Juni, gesprochen, das sei herzlos gewesen und das dürfe man so nicht sagen. Dieser Satz, den kann ich jetzt weiterführen und sagen, natürlich können wir das, muss die Aufgabe so definiert werden und dann schaffen wir es, dass wir es nicht alles alleine in Deutschland machen, sondern ich habe ja die anderen Stufen schon gesagt, Europa, Fluchtursachen bekämpfen, das ist also eine breit gefächerte Aufgabe. Und daraus jetzt zu machen, Deutschland steht ganz alleine da und da steht dann wieder Merkel ganz alleine da und dann soll das irgendwie klappen, das ist ja nicht der Fall.
Sie haben von der Zeit gesprochen, auch von der Geduld gesprochen, die jetzt alle haben müssen, weil dieses alles, bis sich eine Erleichterung vielleicht abzeichnet, eine Veränderung abzeichnet, dauern kann. Wie lange, denken Sie, können Sie es aushalten, dass Ihre Zuversicht im wachsenden Missverhältnis zum Misstrauen, zum anwachsenden Misstrauen der Deutschen steht?
Ich werbe dafür, für meinen Weg Verbündete zu haben. Ich weiß, dass das für viele schwer ist, was viele auch Ängste haben, Sorgen haben. Wie soll das enden? Ich weiß, dass wir dafür ganz hart arbeiten müssen, aber ich habe die Zuversicht und ich habe den Optimismus, dass das geschafft werden kann. Wie und lange? Das leitet mich. Ich kann nicht sagen, bis morgen genauso wenig, wie ich sagen kann, wie viele Flüchtlinge genau werden noch kommen. Das kann jemand, der es ernsthaft meint, nicht prognostizieren. Aber ich glaube, dass es viele Verbündete auch außerhalb gibt, die natürlich auch sehen, was Deutschland leistet. Das begegnet mir überall. Und dass daraus auch eine Kraft erwachsen wird, dass andere auch eine Aufgabe übernehmen.
Sind Sie bereit, für die Flüchtlingsfrage Ihre Kanzlerschaft zu riskieren?
Ich bin bereit, für diese Frage so hart zu arbeiten, wie ich es nur kann.
Und wenn der Unmut immer größer wird, riskieren Sie dann Ihre Kanzlerschaft damit?
Schauen Sie, das ist doch jetzt nicht die Frage, die ich mir stelle. Ich stelle mir die Frage, wie ich das, was die Menschen jeden Tag geben, dadurch sozusagen anerkennen kann, dass ich auch wieder an anderer Stelle dafür arbeite, dass nicht nur die Ehrenamtler, die Hauptamtler, alle, die im Augenblick mit dieser Frage beschäftigt sind, sich alleine fühlen, sondern dass sie den Eindruck haben, Europa teilt fair die Last. Und wir haben auch eine bessere Lastenverteilung außerhalb Europas und vor allen Dingen Erfolge bei den Fluchtgründen, die Menschen immer noch umtreiben.
Ein Satz ist sehr vielen Menschen sehr aufgefallen, weil sie da sehr, sehr deutlich sich eingelassen haben. Das war Mitte September, als sie noch mal begründet haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler, warum sie Anfang September so entschieden haben, dass sie die Flüchtlinge aus Ungarn unregistriert nach Deutschland einreisen lassen. Ich möchte mir den Satz mit Ihnen noch mal anhören, bitte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Hatten Sie sich das überlegt, es genau so zu sagen?
Na, ich kann mir ja nicht jede Antwort auf jede Frage vorher überlegen, weil ich die Fragen ja gar nicht kenne. Das haben ja Pressekonferenzen so an sich oder solche Sendungen wie die hier. Aber ich habe es sozusagen aus meinem Herzen gesprochen, weil ich eigentlich glaube, dass wenn Menschen aus einer solchen Not fliehen, dann hat es keinen Sinn. Ich habe das ja eben erst beim Selfie schon gesagt, dass man sie dann irgendwo unfreundlich begrüßt. Der einzelne Mensch, der kann doch nun wirklich nichts dafür, dass er in einer solchen schwierigen Lebenslage ist. Und ich sage nochmal, wenn Menschen kommen, aus rein wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel, dann müssen wir ihnen sagen, sie müssen auch wieder nach Hause. Und da müssen wir auch besser werden. Wir haben so viele, die sind abgelehnt, in einem rechtsstaatlichen Verfahren, noch bei Gericht überprüft, abgelehnt. Und dann hat man gesagt, ihr müsst nach Hause. Und sie sind nicht nach Hause gegangen oder sie sind noch nicht nach Hause geschickt worden. Und dass das viele ärgert, da müssen wir auch besser werden. Das habe ich volles Verständnis dafür. Und da machen wir im Augenblick vielerlei Anstrengungen, im Übrigen auch Bayern und die einzelnen Bundesländer, alle Bundesländer, wie wir da noch deutlicher machen können, nicht alle haben ein Bleiberecht hier, sondern nur die, die wirklich Schutz brauchen. Aber denen möchte ich ein freundliches Gesicht zeigen. Und im Übrigen sind nicht meine Bilder um die Welt gegangen nach der Nacht, sondern es sind die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof um die Welt gegangen, wo die Menschen ganz spontan hingekommen sind und den Flüchtlingen etwas gegeben haben, sie unterstützt haben und sie freundlich begrüßt haben. Und das hat Deutschland ein freundliches Gesicht gegeben. Und es hat Europa auch ein freundliches Gesicht gegeben. Wolfgang Schäuble hat neulich mal gesagt, das war wichtig für Europa. Das habe gar nicht ich gesagt. Und das ist mein Land. Und gleichzeitig weiß ich, dass es vielen alles und manchen auch so viel abverlangt, dass sie wirklich über sich hinaus wachsen.
Sie haben gesagt, Sie hatten sich den Satz nicht überlegt, weil Sie natürlich immer nicht wissen, auf was Sie gefragt werden. Dennoch, die Entschiedenheit, die da rausspricht, lässt mich noch mal fragen, wenn Sie da sagen, dann ist es nicht mehr mein Land, wenn ich mich dafür schämen muss, ein freundliches Gesicht zu zeigen. Ist das gleichsam Ihr Basta-Moment, Ihr Agenda-Moment, in dem Sie uns sagen, entweder ihr helft mir, ihr wollt auch meine Politik des freundlichen Gesichts, nenne ich sie jetzt mal, oder ich bin nicht mehr länger eure Kanzlerin?
Das war nicht mein Motiv, aber die Menschen sollen schon wissen, wer ihre Kanzlerin ist. Und ich habe mich da aber auch in der Situation ja sehr gemeinsam gefühlt mit vielen anderen Menschen. Und das schließt ja nicht aus, dass es trotzdem unendlich und oder sehr, sehr viel Arbeit ist. Aber ich glaube, wir Deutschen sind stolz drauf. Wir waren betroffen. Ich darf vielleicht noch mal daran erinnern, als im Mittelmeer im Frühling ein Schiff untergegangen ist mit, glaube ich, 800 Flüchtlingen. Als wir das Bild von dem kleinen Jungen gesehen haben am Strand. Da haben viele, oder die überwältigende Mehrheit hat gesagt, das kann nicht Europa sein. Da sind wir zu einem Sonder-EU-Rat zusammengekommen. Da haben wir unsere Schiffe der Marine hingeschickt, damit wir die Flüchtlinge retten. Und es hat doch hier auch, das, als wir das eben im Fernsehen gesehen haben, die Ausschnitte, die treibt die Helfer um, wenn jemand draußen schlafen muss, wenn es kein Essen gibt, kein Trinken gibt. Das zeichnet uns doch aus, dass uns das nicht egal ist und dass da Menschen kommen. Und ich möchte nicht in einen Wettbewerb treten. Ich sag's nochmal, wer behandelt in Europa am unfreundlichsten die Leute? Wir halten Sonntagsreden, wir sprechen von Werten. Ich bin Vorsitzender einer christlichen Partei. Und dann kommen Menschen nach 2000 Kilometern zu uns und dann muss man sagen, also hier darf man kein freundliches Gesicht mehr aufsetzen. Es könnte ja dazu führen, dass andere sagen, hier ist man freundlich zu uns und deshalb kommen wir. Im Übrigen sind unsere Prognosen, die wir dauernd wissen wollen, 400.000, 500.000, 800.000,
1,5
die, Millionen. Werden in vielen Ländern außerhalb Deutschlands so aufgenommen, als würden wir dort die Menschen einladen. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt richtig Pressearbeit machen in Ländern des westlichen Balkans oder in Afghanistan und sagen, es kann nicht jeder nach Deutschland kommen. Wer aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel kommt, kann hier nicht bleiben, um einfach auch deutlich zu machen, dass man sich da keine Illusionen hingeben darf.
Die, die ertrunken sind auf dem Mittelmeer, der kleine Junge, den man gefunden hat, der auch ertrunken war, haben Sie in so einem Moment die Verantwortung dafür auch mitgenommen? Denn das war Ihre alte Flüchtlingspolitik, die von Dublin, die sagte, bitte kommt gar nicht erst zu uns. Alle mussten sich und müssen es noch auf einen illegalen Weg machen nach Deutschland, wenn sie denn zu uns wollen oder immer nach Europa. Herr Kauder hat irgendwann mal gesagt, ich denke, es ist ihm rausgerutscht. Naja, wir kümmern uns um die, die es bis zu uns geschafft haben. Und darin liegt der ganze Zynismus in diesem Satz.
Ich glaube nicht, dass Herr Kauder das in dem Kontext, wie Sie es jetzt sagen, gesagt hat, sondern er ist ja jemand, der sich sehr um verfolgte Christen und viele andere kümmert. Das heißt, in diese Länder fährt und weiß, wie viele Menschen nicht bei uns ankommen. Und er ist ein Paradebeispiel dafür, wie man sich um die Bekämpfung oder wie man sich um Fluchtursachen und die Verkleinerung dieser Fluchtursachen kümmert.
Aber der Kern ist, das wissen Sie, dass die europäische Flüchtlingspolitik, auch die deutsche, so war, dass man bitte alle in Italien und Griechenland ließ und sie hoffentlich nicht zu uns kommen.
Schauen Sie, Dublin ist so angelegt, dass immer dann, wenn jemand an den Außengrenzen ankommt, dort der Asylantrag bearbeitet werden muss. Das hat auch sehr gut geklappt. Im Übrigen habe ich mir noch mal die Asylbewerberzahlen von Italien und Deutschland angeschaut, seit 2012, seitdem wir auch die Bilder von Lampedusa kennen. Und die italienischen Asylbewerberzahlen waren bestenfalls ein Drittel dessen, was wir in Deutschland in jedem dieser Jahre hatten. Also es ist nicht wahr, dass wir einfach Italien zum Beispiel alleine gelassen haben und die Flüchtlinge über die Türkei kommen überhaupt erst seit einigen Monaten. Ich weiß noch genau, wie Alexis Tsipras mir gesagt hat, jetzt kommen plötzlich 1000 Flüchtlinge, jetzt kommen plötzlich 1500. Das war alles im Frühjahr, als wir noch voll auf die Mittelmeerroute fixiert waren. Aber Ihre Frage geht ja in eine andere Richtung. Soll man nicht eigentlich Menschen, die in Not sind, nach Deutschland legal, ohne Schlepper holen und dann versuchen, so einen Beitrag zu leisten.
Wenn man sich so sorgt, wie Sie es uns eben.
Ja, genau. Und dazu will ich sagen, seit 2011 hat Deutschland, und da sind wir Spitze in Europa, 110.000 Syrer aufgenommen, vom UNHCR, also von der Weltflüchtlingsorganisation, ausgesucht, damit wir nicht sagen, wir nehmen jetzt nur christliche Flüchtlinge, sondern haben die genommen, die uns der Weltflüchtlingsrat von der UNO empfohlen hat. Und die sind zu uns gekommen und das ist das sogenannte Resettlement, also die Umsiedlung, die ganz legale Umsiedlung. Wir haben auch Menschen aus dem Irak nach Deutschland geholt und trotzdem hat es nicht gereicht, sondern die Menschen haben sich aufgemacht, weil offensichtlich die Lebensbedingungen in der Türkei immer schlechter wurden, im Libanon immer schlechter wurden, in Jordanien immer schlechter wurden. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie viel muss man legal aufnehmen, wenn man sozusagen verhindern will, dass noch jemand auf dem Weg über Schlepper kommt? Und da wird man die Schlepper auch bekämpfen müssen. Auch das geht immer nur in Zusammenarbeit mit den Ländern, wo sie herkommen. Da muss man versuchen, den Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, zu helfen. Wir haben zum Beispiel jetzt viele Vereinbarungen auch mit einigen Ländern getroffen, zum Beispiel mit Marokko und anderen Ländern, wo das funktioniert. In Libyen haben wir im Augenblick einen Staat, den es nicht gibt. Und dort haben die Schlepper dann natürlich freie Bahn. Aber in der türkisch-griechischen Grenze haben wir zwei NATO-Mitgliedstaaten, die eine Grenze vielleicht von 10 Kilometer Abstand auf der See haben. Und da muss es möglich sein. Und dafür werde ich mich jedenfalls mit ganzer Kraft einsetzen, dass man da geordnete, vernünftige Verhältnisse hinbekommt.
Europa wird sich verändern, haben Sie heute gesagt, auch im Parlament in Straßburg. Deutschland wird sich verändern. Was ist das für ein Deutschland, das wir jetzt werden?
Wir werden ein Deutschland sein, das sich mehr um Außenpolitik kümmert, das mehr Geld in Entwicklungspolitik geben wird. Wir werden ein Europa sein, das mehr Geld in Entwicklungspolitik geben muss, das gezielter, vielleicht auch interessengeleiteter fragt, wo kommen die Flüchtlinge her, wo müssen wir zuerst anpacken und nicht sozusagen weltweit sich überall gleichermaßen engagiert. Das fände ich auch in Ordnung. Wir müssen erst einmal auch schauen, dass da, wo unsere Umgebung ist, wo sozusagen die nächste Umgebung Europas ist, wir versuchen, die Verhältnisse wieder in vernünftige Bahnen zu lenken. Ich will vielleicht daran erinnern, wir haben einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Da haben François Hollande und ich uns sehr eingesetzt. Dort gibt es auch viele Flüchtlinge.
Dafür sind Sie für den Nobelpreis nominiert. Wird es entschieden.
Ja, die Diskussion, die bedrückt mich fast. Schauen Sie, ich habe wirklich.
Interessiert Sie gern?
Wir haben die ganze Zeit gesprochen, was ich zu tun habe. Und da können Sie mir glauben, dass ich jetzt wirklich beschäftigt bin. Und zwar mit Hochdruck, wie man ja auch sieht. Und deshalb, dort haben wir zum Beispiel uns auch für den Frieden und für den Waffenstillstand eingesetzt, um nicht noch mehr Flüchtlinge zu haben. Und genauso werden wir uns jetzt bei anderen Konflikten vermehrt einsetzen, wo wir bisher dachten, Fernseher eingeschaltet, Syrien-Konflikt, es wird sich schon jemand drum kümmern. Und wir uns nicht so gekümmert haben. Wir haben uns dann zum ersten Mal eingesetzt, als die Jesiden und vom Islamischen Staat dort in Irak wirklich vernichtet wurden. Dort haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Waffen hingeliefert, obwohl wir noch nie in einer Konfliktregion Waffen geliefert haben, damit die Peschmerga dort diese Menschen schützen können. Und so wird es mehr solcher Dinge geben, aber nicht nur, dass es gleich heißt militärisch, sondern auch politisch. Es wird jetzt zum Beispiel der UN-Beauftragte, der UN-Beauftragte für die Libyen-Krise wird jetzt ein Deutscher. Und der wird versuchen, den politischen Prozess dort voranzubringen. Und so werden der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und ich uns auch sehr intensiv kümmern, welche politischen Möglichkeiten wir haben, beim Syrien-Konflikt auch als Europa und auch als Deutschland unsere Rolle zu spielen.
Sie haben die deutsche Rolle skizziert. Ich wollte ein bisschen was anderes wissen, habe ich aber schlecht gefragt. Was ist das für ein Deutschland, habe ich gefragt, dass wir jetzt werden? Eines, mache ich es mal ein bisschen klarer, in dem möglicherweise Millionen Flüchtlinge in Weltrekordzeit integriert werden müssten, so Multikulti-mäßig, wie Sie es nie wollten.
Nein, Multikulti halte ich auch für eine Lebenslüge, weil darunter nach meiner Meinung verstanden wurde, dass jeder tun und lassen kann, was er möchte und einfach sein Leben leben. Und das wird in einem Land nicht gehen. Schon in der Genfer Flüchtlingskonvention steht, dass jeder sich an die Gesetze und Regeln des Landes halten muss, in das er als Flüchtling kommt. Und ich glaube, es wird ganz wichtig sein, auch deutlich zu machen, es hat zum Beispiel auch die jordanische Königin, mit der ich mich neulich getroffen habe, mir gesagt, den Menschen, die hier ankommen, zu sagen, wenn ihr hier dauerhaft eine Bleibeperspektive habt, dann funktioniert unser Land auch nur deshalb so gut, weil wir bestimmte Regeln haben, weil wir ein Grundgesetz haben, weil man sich daran halten muss, weil wir auch erwarten, dass so, wie wir euch für euer Leben jetzt eingesetzt haben, ihr euch dann auch für dieses Land einsetzt. Und das müssen wir von Anfang an klar machen. Zweitens gab es heute eine sehr interessante Umfrage. Und diese Umfrage sagt, 70% der syrischen Flüchtlinge möchten, sobald der Krieg dort zu Ende ist, wieder in ihre Heimat zurück. Wir dürfen nicht denken, dass es für Menschen nur ein Land gibt, in dem sie gerne leben, sondern viele möchten auch gerne wieder in ihre Heimat mit ganz anderen kulturellen Traditionen, mit einer anderen Sprache. Und für viele wird es nicht ganz einfach sein, in einem fremden Land zu leben. Und deshalb ist es auch die Arbeit und die Mühe wert, sich dort für Frieden einzusetzen.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die meisten wieder zurückkehren werden?
Ich habe die Studie zitiert, wo die Menschen gesagt haben, 70%, sie würden gerne wieder zurückgehen. Und ich finde, das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem eine gewisse Zeit bei uns bleiben. Und da gilt all das mit den Regeln, mit der Integration. Aber wir müssen ja auch nicht jedem sagen, wir erwarten jetzt von dir, dass du das ganze Leben hier bleibst. Sondern wenn die Fluchtursache weg ist, die Flüchtlinge bekommen einen Aufenthaltstitel, wie das heißt, also eine Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre. Und nach 3 Jahren wird überprüft, ob diese Fluchtursache noch existiert oder ob sie nicht existiert. Und von den Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien Anfang der 90er Jahre ist ein sehr großer Teil wieder nach Hause zurückgegangen.
Das heißt, zu Ihrem Bild eines neuen Deutschlands, keine Ahnung, eines Flüchtlingsdeutschlands, ich weiß nicht, ob Sie einen Namen dafür haben, gehört jetzt nicht, dass die meisten derer, die kommen, auch hier bleiben und Deutsche werden wollen.
Das kann ich noch nicht voraussehen, aber ich sage, wir werden Integrationsaufgaben haben. Darauf bereiten wir uns auch vor. Wir wollen, dass die hier sind, möglichst schnell die Sprache lernen, möglichst schnell in Arbeit kommen können. Wir sind ja ein Land, das noch freie Stellen hat und nicht 50% Jugendarbeitslosigkeit. Aber wenn jemand nach Hause zurück will, und ich habe ja nur diese Umfrage zitiert, dann würde ich mich freuen, wenn diese Menschen gerne wieder in ihre Heimat gehen. Also wir werden das nicht vorschreiben. Und wir werden ein Deutschland sein, das, wenn wir das geschafft haben, diese Herausforderung, das auch ein Stück stolz auf sich sein kann. Und das sagen kann, wir können nicht nur außergewöhnliche Situationen bewerkstelligen, wenn es beim Fall der Mauer notwendig war, sondern wir können auch außergewöhnliche Situationen schaffen, wenn es etwas ist, was uns die Globalisierung bringt. Bis jetzt haben, ich gebe es für mich auch zu, ich oft doch gedacht, Syrien ist weit, Irak ist weit, Afghanistan ist weit. Oft hat, ich weiß nicht, ob Sie sich an den Verteidigungsminister Struck erinnern, der gesagt hat, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Da hat man gesagt, na ja, aber ganz schön weit weg ist es doch. Und jetzt zeigt sich plötzlich, dass es Menschen gibt, die so um ihr Leben rennen, dass diese weiten Strecken plötzlich zusammenschrumpfen und sie bei uns in die Europäische Union kommen. Das heißt, dass wir Teil dieser Konflikte werden und gar nicht mehr zwischen Innen- und Außenpolitik unterscheiden können und sagen, lieber machen wir dann mehr Anstrengungen nach außen, damit die Leute in ihrer Heimat bleiben können und wir gleichzeitig vielleicht nicht ganz so viele Integrationsaufgaben haben.
Sie haben, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, ein positives Bild der Menschen, die zu uns kommen. Ihr noch Innenminister hat das meiner Wahrnehmung nach nicht bei allen.
Es gibt es schon viele Flüchtlinge, die glauben, sie können sich selbst irgendwo hin zuweisen. Sie gehen aus Einrichtungen raus, sie bestellen sich ein Taxi, haben erstaunlicherweise das Geld, um hunderte von Kilometern durch Deutschland zu fahren. Sie streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt. Sie machen Ärger, weil ihnen das Essen nicht gefällt. Sie prügeln in Asylbewerbereinrichtungen. Das ist noch eine Minderheit, aber da müssen wir klar sagen, wer hier nach Deutschland kommt. Wir verlangen eine Ankommenskultur.
Sie wollen eigentlich keine Wirtschaftsflüchtlinge. Was genau ist dann falsch daran, dass jemand hier in der Lage ist, ein Taxi selbst zu bezahlen?
Naja, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Es gibt Menschen, die haben Verwandte hier. Ich habe gesagt, es gibt 110.000 Syrer, die haben wir ganz legal gebeten, in unser Land zu kommen. Oft sind die jetzt hier ankommen, vielleicht mit ihnen bekannt, verwandt. Vielleicht haben sie von dort Geld. Manche haben ihr ganzes Geld zusammengekratzt und noch hart dafür gearbeitet, wenn man mal die Geschichten liest, damit sie das Geld für diese Flucht haben. Ich glaube, das, was Thomas de Maizière eben gesagt hat, ist doch das, was ich auch gesagt habe. Wir können erwarten, wenn bei uns sich alle unglaubliche Mühe geben, dass man hier willkommen geheißen wird, dass dann auch sich die kommen, an unsere Regeln halten. Und wenn sowas passiert, wie dort genannt wurde, wenn es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, dann muss dann auch das Recht so angewandt werden, wie es in Deutschland angewandt wird.
Aber ist das auch Ihr Bild von den Menschen, die herkommen, so wie es Thomas de Maizière skizziert, nämlich dass sie sich zunehmend undiszipliniert und undankbar verhalten? Oder ist das der Grund, dass dieses Flirts mit dem Stammtisch, dass Sie jetzt gesagt haben, Sie entmachten Thomas de Maizière?
Ich weiß nicht, ob Sie auf die Neustrukturierung hinweisen. Ich lese dauernd, es ist höchste Zeit, dass das Kanzleramt auch mal seine koordinierende Funktion wahrnimmt. Und der Bundesinnenminister hat wahrlich ausreichend zu tun und alles ist mit ihm gemeinsam erarbeitet worden. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man natürlich auch Fehlverhalten beim Namen nennen muss. Ich meine, die jeden Tag mit den Flüchtlingen arbeiten, die erleben so etwas, aber das ist auch die Wahrheit, wenn ich mich umhöre, jedenfalls ich mich umhöre. Und Thomas de Maizière hat ja auch gesagt, das ist die Ausnahme. Dann ist das eben nicht die Regel. Und dann sind das viele, viele, die auch sich freuen, die dankbar sind. Und selbst unter sehr schwierigen Lebensbedingungen zum Teil, die sind ja jetzt auch nicht immer einfach, haben wir ja auch in Ihren Filmen gesehen, sich an Recht und Gesetz bei uns halten. Und das muss auch so sein.
Haben Sie ihn entmachtet?
Natürlich nicht. Er hat als Innenminister jetzt ja unglaublich viel zu tun. Er koordiniert die Länder. Aber das Kanzleramt muss doch, nachdem wir jetzt auch eine ganze Reihe von Gesetzen gemacht haben, Maßnahmen beschlossen haben, Finanzen neu geordnet haben, die Möglichkeit der Rückführung beschleunigt haben, auch schnellere Verfahren durchgeführt haben, hat doch das Kanzleramt wie immer auch eine koordinierende Funktion, eine Funktion, wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ressorts gibt, auch eine Funktion, sich zwischen Bund und Ländern zu koordinieren. Wir sind doch in folgender Reihenfolge vorgegangen. Wir haben gesagt, wir müssen unsere Gesetze ändern. Das haben wir getan, um schnellere Asylverfahren hinzubekommen, einfacheres Baurecht hinzubekommen. Diese Gesetze werden sehr schnell in Kraft treten. Damit ist aber die Arbeit nicht geleistet. Wir haben neu strukturiert das Zusammenspiel von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Bundesagentur für Arbeit mit Herrn Weise. Ich habe mich getroffen mit allen Nichtregierungsorganisationen, mit den Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden. Und jetzt muss die politische Steuerung, und das ist immer so, im Kanzleramt erfolgen. Und es gibt einen sogenannten Lenkungsausschuss im Bundesinnenministerium, wo die gesamte operative Arbeit durchgeführt wird, im Übrigen mit vielen anderen Ressorts auch zusammen. Und das ist ein sehr gutes Zusammenspiel. Und insofern ist jeder im Augenblick voll und sehr ausgelastet.
Ich weiß, Sie mögen die Frage nicht, das habe ich Ihnen eben schon angesehen. Jede
Frage ist eine tolle Frage. Und von Ihnen allemal, Frau Will, also.
Haben Sie ihn entmachtet, weil er die Lage nicht mehr im Griff hat?
Dann sage ich ganz einfach nein, natürlich nicht.
Werden Sie ihn entlassen?
Natürlich nicht. Ich brauche ihn, dringender denn je.
Nehmen Sie einen Teil der Verantwortung dafür, was in den Flüchtlingsheimen passiert, wenn Sie das von Ihnen angesprochene Gesetz, das jetzt in Kürze in Kraft treten soll, auch so ausformulieren, dass Menschen bis zu 6 Monaten in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben müssen und dann in einem Zustand sind, den sie sich ganz gewiss nicht ausgesucht haben, eng zusammen mit anderen, die sie nicht kennen, die sie vielleicht auch nicht mögen?
Wir arbeiten natürlich dafür, dass die Verfahren schneller gehen. Aber bei Menschen, die erkennbar oder mit großer Wahrscheinlichkeit keine Bleibeperspektive haben, kann das schon passieren, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn einmal die Flüchtlinge in die Kommunen gekommen sind, wenn einmal sozusagen Bindungen auch in den einzelnen Städten und Gemeinden aufgebaut wurden, dann ist es unheimlich schwer, sie auch wieder dazu zu bringen, dass sie unser Land verlassen. Und wir haben in den sicheren Herkunftsländern, die haben wir jetzt ja auch benannt, das sind die Staaten des westlichen Balkans, überall, auch laut und deutlich, ich auch bei meinen Besuchen und jeder, der dorthin gekommen ist, die Botschaften gesagt, ihr habt hier keine Bleibeperspektive. Wir haben jetzt sogar einen Korridor eingeräumt, dass man sich um legale Arbeitsplätze bewerben kann. Aber wenn diese Menschen sagen, wir kommen trotzdem, dann muss ich sagen, müssen wir auch die Zumutung machen, wie Sie sagen, oder diese vielleicht Härte machen, dass man dann so lange in dieser Erstaufnahmeeinrichtung bleiben muss, solange der Asylantrag bearbeitet wird, um dann eben auch die Rückführung nach Hause oder die freiwillige Ausreise besser organisieren zu können.
Und wenn es dann da Übergriffe gibt, neuerliche Gewalttaten, dann nehmen Sie die Verantwortung dafür?
Nein, natürlich nehme ich nicht die Verantwortung, sondern es ist die Aufgabe, dass jeder sich an die Gesetze hält. Und Gewaltanwendung gegen meinen Nächsten ist nirgendwo vorgesehen, auch nicht unter schwierigeren Bedingungen.
Die Werte haben Sie angesprochen, auch das Grundgesetz haben Sie angesprochen, dass jeder, der hierher kommen wird, sich daran halten müssen. Gerät aber im Moment einiges, was die Werte Gemeinschaft Europa auch ausgezeichnet hat, ein bisschen ins Rutschen, auch außenpolitisch eben ins Rutschen oder anders gefragt, was erhofft sich die europäische Gemeinschaft plötzlich und unerwartet bist, von der bis eben noch sehr ungeliebten Türkei, können wir uns ja mal anschauen, was da in Rede steht.
Die Türkei, Transit- und Aufnahmestaat für Flüchtlinge. Mindestens 2 Millionen Flüchtlinge hat das Land bereits aufgenommen. Die EU setzt nun darauf, dass die Türkei die Flüchtlingsströme nach Europa noch weiter eindämmt. Der Plan? Strengere Kontrollen an der Grenze zu Griechenland. 6 neue Flüchtlingslager für 2 Millionen Menschen in der Türkei, mitfinanziert von der EU. Eine weitere Überlegung, die Anerkennung der Türkei als sicheres Herkunftsland. Der türkische Präsident Erdogan fordert unter anderem von der EU eine Sicherheitszone für Flüchtlinge in Nordsyrien und die Abschaffung der Visumspflicht für türkische Bürger.
Opfert Europa hier einen Gutteil seiner Werte, indem es sich ausgerechnet an den türkischen Präsidenten heranschmeißt?
Na, so würde ich das ja nicht bezeichnen. Ich meine, die Türkei hat den Status eines Beitrittskandidaten. Und wer Beitrittskandidat für die Europäische Union werden will oder wer es überhaupt ist, der muss die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen. Das heißt, das sind die Menschenrechte, das sind die Voraussetzungen, die man eben hat, um überhaupt mit der Europäischen Union verhandeln zu können. Und deshalb ist der Vorschlag der Kommission, dass auch das Beitrittsland Türkei, das wäre sonst das einzige Beitrittsland, was nicht als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden kann, dass auch dieses Beitrittsland Türkei sicherer Herkunftsstaat sein sollte. Darüber wird im Augenblick in den europäischen Gremien beraten. Und das, was man vorbringen kann, ist, dass es zum Beispiel den Kurden zum Teil nicht so gut geht in der Türkei. Und sind wir ganz einer Meinung, auch bei uns ist die PKK verboten als eine Organisation. Also so ist es auch nicht. Aber es gibt eben auch die Sorge, geht es allen Kurden gut? Und da will ich sagen, auch bei einem sicheren Herkunftsland gibt es die Asylverfahren individuell. Genauso wie für die Sinti und Roma, die aus den westlichen Balkanländern kommen. Und deshalb ist das nichts, was ganz außergewöhnlich wäre. Und warum eigentlich der Beitrittskandidat Türkei kein sicheres Herkunftsland sein soll und alle anderen ja, das ist auch nicht unbedingt sofort erkennbar. Zweitens, über Visaerleichterungen verhandeln wir schon sehr lange. Andere Beitrittskandidaten haben auch Visafreiheit, wie zum Beispiel Serbien. Und das ist für diese Länder genauso wichtig gewesen, wie es für die Türkei wichtig ist. Also das ist auch nichts Besonderes. Und insofern opfern wir da überhaupt nichts, sondern wir sind im Gespräch mit der Türkei. Und das halte ich auch für richtig.
Aber auch Sie hatten ja durch lange Jahre Ihrer politischen Karriere eine durchaus kritische Haltung der Türkei gegenüber und auch diesem Präsidenten gegenüber. Sie haben die Kurdenfrage angesprochen. Es spricht aber auch, und es ist auch nicht zu übersehen, dass dieser sehr autokratisch regierende Herr Erdogan durchaus noch andere Gruppen unterdrückt und repressiv behandelt, nämlich Oppositionelle, beispielsweise Demonstranten, das haben wir gesehen, Journalisten. Und ohnehin ist es so, dass 22% aller Asylanträge, die Türken in Europa stellen, angenommen werden. Dann fällt es mir zusammengenommen ziemlich schwer, davon auszugehen, dass dieses ein sicheres Herkunftsland ist.
Ich sagte nochmal, dass auch bei sicheren Herkunftsländern die Frage der individuellen Prüfung da ist. Wir haben uns ja auch noch nicht entschieden. Aber jetzt sage ich Folgendes. Die Türkei ist das Land, aus dem die meisten Flüchtlinge kommen im Augenblick. Die Türkei ist ein NATO-Partner und ein Beitrittskandidat.
Und jetzt sind Sie damit nicht erpressbar dann?
Nein, ich bin überhaupt nicht erpressbar. Ich bin im Übrigen, und das weiß ja auch der Präsident Erdogan, ich war ja immer gegen eine Vollmitgliedschaft der Türkei. Aber das führt doch noch lange nicht dazu, und das bin ich auch weiter. Das führt doch aber noch lange.
Weiß er das?
Ja, natürlich, das kennt er von mir so.
Dass er das über die Flüchtlinge jetzt auch nicht bekommt und über mehr Ruhe für Europa?
Ich habe gesagt, Paktas und Savanda, mein Vorgänger Gerhard Schröder hat die Beitrittsverhandlungen eröffnet. Wir führen sie aber ergebnisoffen, und ich habe immer gesagt, dass ich für eine Vollmitgliedschaft der Türkei nicht bin. Aber das führt doch nicht dazu, dass ich mit dem Land nicht mehr sprechen kann, wenn wir miteinander Probleme haben, wenn wir in der NATO zusammen
oder
in verschiedenen Missionen sind. Nein, natürlich brauchen wir uns gegenseitig. Ich habe mit Präsident Erdogan sehr oft über die große Aufgabe gesprochen, die die Türkei bezüglich der Flüchtlinge erfüllt. 2,3, glaube ich, mit den Irakern zusammen, Millionen Flüchtlinge seit Jahr und Tag in einem Land, das noch etwas weniger Einwohner hat als wir. Und dass man darüber jetzt sprechen muss, wenn die Türkei plötzlich nicht mehr so die Grenzkontrolle im Griff hat. Und dass man darüber nachdenken muss, wie kann man das wieder hinbekommen und was ist für jeden der beiden Partner wichtig. Das gehört zum normalen politischen Geschäft. Ich kann doch nicht mit der halben Welt nicht mehr reden. Und wenn wir nur mal eine Meinungsverschiedenheit haben oder unterschiedlich sind und was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt. Und da müssen wir uns dann schon entscheiden. Auf der einen Seite, und das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen Ihre Meinung, auch wenn Sie jetzt nur neutral fragen, sagen Sie, ist doch ganz verständlich, dass wir im Augenblick eine Situation haben, die kann nicht immer so sein und da müssen wir doch ein paar Steuerungs- und Ordnungselemente machen. Sage ich ja. Dann sage ich, wie die gehen können. Dann sagen Sie, aber mit dem können Sie doch jetzt vielleicht nicht reden und jetzt verkaufen Sie sich und so weiter und so fort. Wir erkennen inzwischen, dass eine Investition vielleicht in der Türkei auch für ein besseres Leben der Flüchtlinge, für uns und für die Flüchtlinge, weil sie näher an Syrien dran sind, vielleicht auch gut sein kann, jedenfalls für einige. Und darüber reden wir.
Aber wenn Sie wir das wissen, nicht hätten, würden wir die Situation in den Lagern nicht verändern.
Gut ist in der Türkei. Die Situation in den Flüchtlingslagern ist gar nicht so schlecht, sondern es sind aber nur 300.000 der 1,9 oder 2 Millionen syrischen Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern und die anderen leben als Gäste. Interessanterweise hat die Türkei nicht die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben für Nicht-Europäer, also nur Europäer fallen unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Sie gelten also als Gäste, sie haben keine Arbeitserlaubnis, sie haben keine finanzielle Unterstützung und deshalb ist die Lebenssituation nicht gut und deshalb haben sie viele auch auf den Weg nach Europa gemacht. Und wenn wir jetzt sagen, wir reden darüber, wie wir die Türkei unterstützen können, damit dort die Lebenssituation der Flüchtlinge besser wird, und sie vielleicht dann eines Tages auch schneller wieder zurückkehren können, dann kann ich darin nichts Verwerfliches sehen, sondern es ist meine verdammte Pflicht, darüber zu sprechen in der Situation, wie wir im Augenblick sind.
Zusammenfassend, die Situation, in der wir augenblicklich sind, haben wir von allen möglichen Seiten betrachtet. Was bleibt übrig von dem Wir, von dem Sie sprechen, wenn alles geschafft ist?
Was übrig bleibt von dem Wir? Na, möglichst viele Menschen in Deutschland. Ich habe die Frage, verstehe ich nicht ganz.
Bleibt dann ein Land übrig, das ganz anders ist, als Sie es jetzt sehen, als wir es jetzt erleben?
Nein, das sind ja die Ängste von vielen. Natürlich ist das nicht ganz anders. Wenn wir das geschafft haben, dann sind doch das vor allem diejenigen, die schon sehr lange in diesem Land leben. Und dann sind das zum Teil auch Menschen, die vielleicht noch gar nicht so lange leben, aber sich auch einsetzen, die im Übrigen auch Sorge haben. Was wird aus uns? Gerade auch darüber habe ich auch schon gesprochen, gerade auch die vielen türkischstämmigen Menschen fragen sich, bleibt für uns dann noch eine Lebensperspektive? Wir haben so hart gearbeitet. Und dann werden zu dem Wir noch ein paar neue, auch einige neue dazugehören. Aber ich mache mir keine Sorge, dass die Gesellschaft nicht in ihrer Grundausrichtung vom Grundgesetz, von der sozialen Marktwirtschaft, von der Religionsfreiheit, von der Meinungsfreiheit, von allem, was uns stark und gut und auch liebenswert macht, dass das nicht bleibt. Also das werden wir schaffen, anderen doch zu sagen, dass das unser Land auszeichnet und ausmacht. Mein Land, wenn Sie jetzt wieder so wissen wollen, zu dem gehört all das. Und das habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass wir das nicht hinkriegen.
Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Nächsten Mittwoch auch um 21.45 Uhr. Bis dann. Tschüss.